Ja, ihr Lieben, ich freue mich alle sehr, euch zu sehen. In Neumarkt bin ich wirklich gerne, aber besonders freue ich mich heute über die Thekla. Und meine Gedanken gehen zurück. Wann war das? Vor 20 Jahren vielleicht? Nicht? Das war lange her. Das war lange her. Da hatte ich noch ein anderes Auto gefahren, deswegen weiß ich das. Vielleicht sind es 15. Aber es heißt weniger. Und ich denke noch dran, ich gehe da zur Firma Ochsenkühn und ein freundlicher Berater spricht mich an und bald sind unsere Gespräche über Christus. Und dann seid ihr gekommen. Es war schön. Und ich freue mich sehr, dich hier zu sehen, Thekla. Gott segne dich ganz besonders. Bleib am Glauben fest. Hängen. Ja, ihr Lieben, Thema heute: richtiges Denken oder wie kann ich falsche Gedanken überwinden? Also, heute geht es nicht über die Endzeit und über die Prophetie, heute geht es über ganz was einfach Praktisches. Die Geschichte der Menschheit ist ja durchsetzt von Geschichten und Warnungen, was falsches Denken bewirkt. Wie kann ich richtig und klar denken? Das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Frage. Und wir sehen in den Tragödien der Menschheit, dass das nicht funktioniert, richtig denken. Und was bewahrt mich heute vor Irrtum? Denn von Natur aus, sagt ja die Bibel, ist der Mensch böse. Obwohl einige versuchen, das genaue Gegenteil zu sagen. Wie, ich weiß nicht, ob ihr das Magazin kennt. Sicher kennt ihr das, Geo. Und da steht auf der Überschrift: Wie gut sind wir wirklich? Tja, ich habe es mir natürlich durchgelesen und dachte, danke. Die Realität im Leben zeigt was anderes. Naja, und dann las ich dieses eine Zitat, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Da heißt es von Ellen White: Intellekt, Glaube und Persönlichkeit, Seite 25. Satan übernimmt die Herrschaft über jeden Verstand, der nicht bewusst sich unter die Herrschaft Gottes stellt. Wisst ihr, was das heißt? Also nur der Christ ist und derjenige muss auch sich natürlich als echter Christ erweisen und unter die Herrschaft Gottes stellen. Alle anderen Geister kontrolliert Satan. Ein Hammer. Und ich denke, wenn wir die Bibel aufschlagen, Satan ist schlau. Von den ersten Seiten an zeigt es uns, was es heißt, falsch zu denken und wie Satan auch Menschen sogar ohne Sünde, Adam und Eva, dazu führen konnte, falsch zu denken. 1. Mose 3, 6. Gehen wir mal so ein paar Texte durch. Adam und Eva kennen wir und da heißt es ja so schön hier: Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Eva vertraute ihrem Denken mehr und ihrem Sehen als das, was sie gehört hatte. Und sie kombinierte falsch. Sie sah, es sieht gut aus, man kann es offensichtlich gut essen. Es ist eine Lust, es macht weise angeblich. Also, was sollte da verkehrt sein? Die schauen aus wie die alle anderen Bäume und die Früchte. An sich kann man es ja nachvollziehen, wie sie dachte, aber es war verkehrt. Und Adam machte es ja dann natürlich ihr zuliebe. Er dachte auch, er wird sie verlieren, also mache ich es auch. Und schon ging die Tragödie los. Es war Satans subtiler Angriff auf das Denken von Adam und Eva, um sie zu manipulieren und letztendlich zu Fall zu bringen. Und wenn wir eine Seite weitergehen, Kain und Abel, 1. Mose 4, 5 bis 7. Da stehen so wichtige Worte, die der Herr Jesus sagte. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Auch hier das Denken, ja? Wie denkt, dachte Kain? Der dachte, ich habe doch das Beste gebracht. Ich hab das Beste gebracht, was ich kann, und ich bin eben Landwirt und ich habe eben meine Früchte gebracht. Und das muss doch der Herr Jesus annehmen. Wieso nimmt er den an? Der schlachtet da ein Tier und ich habe mein Bestes gebracht. Und dann kommt Eifersucht, dann kommt Neid und Selbstgerechtigkeit und so weiter und so fort. Und er hatte falsch gedacht. Und wir wissen, die Tragödie war schrecklich. Er bringt seinen Bruder um. Die ersten Kinder des ersten Ehepaares auf dieser Welt stehen für zwei grundsätzliche Denkweisen. Meine Denkweise oder Gottes Denkweise. Und dann gehen wir weiter, 1. Mose 6,5, über das Denken. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. So schnell verfiel der Mensch in böses Denken, die Gedanken. Noch eine Seite weiter. 1. Mose 8,21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens, also das Denken, böse ist von seiner Jugend an, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Und so können wir die Bibel eins nach dem anderen durchgehen und wir lesen über die Tragödien. Wir lesen über Jakob. Wir lesen, wie er falsch dachte, wie er fliehen musste. Wir lesen über Saul, den König, der so gut angefangen hat und so tragisch geendet hat. Wir lesen über Davids Vergehen, wie er sich hat verführen lassen, wie er auch falsch dachte. Über Salomo, den weisesten Mann auf der Erde. Auch den traf's. Und wir können weitergehen ins Neue Testament. Petrus, Johannes, Judas und so weiter und so fort. Selbst in der Reformation, wenn wir in die Neuzeit gehen, gab es ja Luther, der auch lernen musste, aber dann gab es ja diese Fanatiker und Schwärmer um ihn herum. Auch da kam das falsche Denken schnell rein, obwohl sie an die Reformation geglaubt haben. Oder in die Adventgeschichte. Da ist Jones und Wegener und vertreten 1888 diese wahnsinnig schöne Botschaft, Christus rettet uns, wir können uns selber nicht retten. Und ein paar Jahre später sind sie nicht mehr in der Gemeinde. Hallo, das betrifft also gut meinende, gute Leute, die wirklich im Leben was feststanden und viel für Gott bewirkt haben, sind plötzlich nicht mehr Siebenten-Tags-Adventisten, weil sie falsch gedacht haben und weit abgedriftet sind. Jakobus 3, Vers 2 heißt es, denn wir alle, da heißt es, wir alle verfehlen uns vielfach. Nicht einmal, nicht zweimal, vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Und wir wissen auch, wie Laodicea über sich denkt. Offenbarung 3, 17. Ich bin reich und satt und mir fehlt gar nichts. Das ist das Denken der Christen, und wir dürfen auch das auf unsere Gemeinde anwenden. Und du erkennst nicht, dass du bist elend, blind und bloß. Ja, falsch denken. Also richtiges Denken ist wichtig. Und wer von uns hat hier nicht schon Fehler gemacht? Also ich auf jeden Fall. Und wir stellen fest, wir sind geboren mit einem freien Willen, mit einem freien Denkvermögen, aber einer fleischlich sündigen Natur, die gerne ihre eigenen Wege geht und sich schwer natürlich was sagen lässt und oft auch irrige Gedanken hat. Wichtig, dass wir das erkennen, denn wenn man so in die Welt hinausschaut, da denkst du doch, technisch hat sich doch die Menschheit unheimlich entwickelt. Ja, wir haben Computer, IT-Dinge, die wir selber gar nicht mehr verstehen, wie das alles funktioniert. Wir fliegen in den Weltraum, wir haben Maschinen, die uns eine große Hilfe sind, die viel Tolles hervorbringen. Also erst letzte Woche hatte ich das erste Mal in meinem Architekturbüro einen 3D-Drucker eingesetzt. Also man zeichnet ein Gebäude, schickt es an jemand und der druckt das Gebäude in 3D aus. Als Modell natürlich. Soll es auch demnächst alles in Realität geben. Also Wahnsinn. Also wir haben auf vielen wissenschaftlichen Gebieten wirklich Fortschritte gemacht und Dinge, die wir erleben und sehen, können wir sagen, wow. Aber auf dem Gebiet der Lebensentschlüsse und dem richtigen Denken, wo wir herkommen, warum wir da sind und warum wir, wohin wir gehen, da sind wir anscheinend ein absolutes Entwicklungsland. Denn wir gehen oft schnell falsche Wege. Wir sehen es an den Kriegen in Syrien und überall, der Terror, auch in unserem Land, die Spannungen, Regierungsbildung und so weiter und so fort. Also das Denken dreht sich dann nur um sich selber oder um Persönlichkeiten, um individuelle. Also ganze Völker gehen in die Irre. Laut WHO, also World Health Organization, bringen sich jährlich ca. 1 Million Menschen durch Selbstmord um. 1 Million Menschen. Alle 40 Sekunden stirbt ein Mensch durch Selbstmord. Die Ursachen? Meist mentale Krankheiten wie Depressionen, starke Stimmungsschwankungen, Alkohol und Drogen. Das sind so die 4 wichtigsten Selbstmordursachen. Und interessant, unter den Jugendlichen ist Selbstmord die Nummer 1 Ursache für den Tod der jungen Erwachsenen ist der Selbstmord die Nummer 1. Und 1 Million Menschen, das ist eine Stadt wie Nürnberg und alle Umgebung hier zusammen, boom, weg, jedes Jahr. Gut, daher sagt die Bibel, was brauchen wir? 2. Korinther 5, 17, ihr kennt diesen berühmten Text, wir brauchen einen Neuanfang, eine Neuschöpfung. Wir müssen hier einen, wie sagt man im technischen, im Computerbereich, Reboot, ne? Wenn irgendwas festhängt, dann muss er den Computer nochmal einschalten, damit er richtig hochfährt. Der Mensch braucht also einen Neuanfang. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen richtige Erziehung, Selbsterkenntnis, Ausbildung, richtige Orientierung, Anleitung, um richtig zu denken. Und wer jetzt denkt, dass das Alter vor Torheit schützt, dem muss ich sagen, dem ist es nicht so. Fähige Männer wie Kellogg, Jones hatten wir vorhin auch gesagt, Johnson Wagner. Habt ihr mal was von der Ford-Krise gehört? Waren alles Männer, die in den besten Jahren waren, 50er, 60er Jahren, ja, wo man sagt, naja, da ist doch viel Weisheit. Und nein, Alter schützt nicht vor Dummheit. Vor einiger Zeit kam einer meiner Nachbarn zu mir und er erzählte mir, dass seine Eltern mit 75 Jahren Selbstmord verübt haben. Also es war in Heroldsberg, da in der Ecke. Er war wohl krank, der Vater, und sie sahen keinen Ausweg mehr und haben ihr Leben einfach ein Ende gesetzt. Beide. Das war in der Presse und so weiter und so weiter. Also, es ist wirklich tragisch. Wie kommt es, dass der Mensch so schnell abgleitet in ein irriges Denken? Ist das sein unabdingbares Schicksal? Denn unsere geistigen Fähigkeiten scheinen ja seit dem Sündenfall durcheinander geraten zu sein. Und wenn wir nicht die Bibel hätten, dann wären wir wirklich traurig dran. Aber die Bibel gibt uns eine Antwort und sie ist ein wunderbarer Ratgeber. Und über das Denken und über Einsicht und über Erkenntnis, welches Buch spricht da am besten darüber? Ja, Sprüche. Lass uns mal Sprüche 1 lesen, so wie es beginnt. Und ich empfehle einem jeden von euch, das immer wieder mal zu lesen. Sprüche 1. Und da die ersten 9 Verse, wenn wir die miteinander mal lesen. Da heißt es, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe. Die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur die Toren verachten Weisheit und die Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters. Verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Bis dahin. Also auch hier fängt Salomo an und sagt, lernt, studiert, denkt richtig, hört zu, ja, hört zu, vermehre deine Erkenntnis. Und Sprüche 10, 17, also ganz Sprüche ist eigentlich ein wunderbares Buch, um richtig gedanklich richtig zu lernen, recht zu denken, aber 10, Vers 17 sagt uns auch, wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben. Wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrweg. Ich weiß, manchmal möchte man aus den Schulen weglaufen dieser Welt. Aber aus Gottes Lebensschule, da musst du bleiben. Und Psalm 119, 34 betet der Psalmist, gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen vom ganzen Herzen. Gib mir Klarheit, gib mir Verständnis, gib mir ein klares Ding. Als Christen wissen wir, dass richtiges Denken allein von Gott und der Erkenntnis seines Wortes aus der Bibel kommt. Interessant, es wurde verwiesen auf die Unterweisung durch Vater und Mutter. Nicht alle haben das Glück, eine gläubige Mutter zu haben, wie ich hatte, oder einen gläubigen Vater. Und manches, was die Eltern raten, ist nicht immer gut, ne? Aber wer einen gläubigen Vater oder eine weise Mutter hat, dann sollte er auch zuhören, was sie sagen und nicht weglaufen. Wir kennen alle den Text in Markus 12,30, als gefragt wurde, Herr, was ist das größte Gebot? Und unter anderem sagt es da, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Also auch hier wird über das Denken geredet. Mit deinem ganzen Denken sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Und der Hiob sagte auch, als er erkannte, wer Gott ist, in Hiob 36, 22, siehe, ruft er aus, Gott ist erhaben in seiner Kraft. Wer ist ein Lehrer wie er? Also Gott ist unser Lehrer. Ein gutes psychologisches oder mentales Leben kann nur ein Mensch führen, wenn er Gott als seinen Schöpfer, Erlöser und Lebensführer annimmt und sich demütig auch aus freiem Willen ihm unterstellt und sein Wort begierig aufnimmt. Psalm 111, 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, hatten wir vorhin auch gelesen. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Also nur derjenige, der weiß, es gibt einen Gott und ich unterstehe ihm und ich bin sein Geschöpf, nur der kann eigentlich klar denken. Das heißt nicht, dass auch von Atheisten und sonstigen Leuten gute, weise Sprüche kommen. Aber die ganze Denkweise insgesamt soll ja sauber sein, nicht nur ein Teil, alles. Deshalb fängt auch der Herr Jesus die Predigt an, die seine Bergpredigt, mit selig sind die geistlich Armen, nicht die geistig Armen. Also es geht nicht um die Dummen und Beklopften, sondern es geht, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also nur der erkennt, dass er Hilfe von oben braucht. Gut, das ist so die Einleitung gewesen. Ich möchte euch jetzt drei grundsätzliche Prinzipien mitgeben, zur mentalen Gesundheit. Erstens, wir müssen unseren Körper und die Zusammenhänge Körper-Geist verstehen. Christen sollen nämlich ein gesundes und glückliches Leben führen. Also die Zusammenwirkung zwischen Körper, Denken und zwischen Körper und Geist. Ellen White schreibt, sehr schön, ein tolles Zitat hier aus The Ministry of Healing, Seite 128. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, sich über die Gesetze des Lebens zu informieren und sich um seiner selbst willen und zum Wohle der gesamten Menschheit gewissenhaft danach zu richten. Alle müssen sich mit dem wunderbarsten aller Organismen, mit dem menschlichen Körper vertraut machen und das Zusammenspiel der Organe untereinander verstehen lernen und wissen, wie sich dies gesundheitlich auswirkt. Ebenso sollten Sie darüber informiert sein, welche Wirkung Körper und Geist aufeinander haben und die Gesetze kennen, die diese bestimmen. Also wir sollten wissen, klares Denken erfordert auch gewisse körperlichen, physischen Voraussetzungen. Und wenn wir die Gehirnforscher fragen, die schreiben dann einiges Kluges auch, wie man richtig denken kann. Einer schreibt hier zum Beispiel, klare Gedanken sind wichtig in allen Lebenslagen. Doch, schreibt er weiter, leider befinden wir uns in einer Welt von zunehmendem Informationsüberfluss. Durch Smartphones, Fernsehen, Medien und die riesige Menge an Nachrichten, Aktionen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, wird es immer schwerer, einen klaren Verstand zu bewahren. Nun schreiben Sie, genau so ist es. Er schreibt übrigens genau das Gleiche, ganz toll. Sie schreibt, habe ich letztens erst gelesen, wenn man zu viel anderes Zeug liest, zu viele andere Sachen sich voll macht mit dem Gehirn, dann kannst du nicht mehr klar denken. Sie schreibt genau das Gleiche. Gut, und dann geben Sie einige Ratschläge. Zum Beispiel, geh spazieren. Geh einfach mal raus und atme frische Luft durch die Nase. So gelangt eine gesunde Portion Sauerstoff in dein Gehirn und eine Veränderung der Umgebung kann dir auch dabei helfen, einen klaren Kopf zu bekommen. Und es gibt ja noch mehr Gründe, spazieren zu gehen. Ne? Aber Gedanken, klare Gedanken ist wichtig. Dann schreiben sie, interessanterweise, halte dich von Zucker fern. Hast du schon mal etwas von einem Brain-Nebel gehört? Schreiben sie. Kurz gesagt, dieses Wort steht für geistige Trägheit oder die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Wenn du wissen willst, wie sich das etwa anfühlt, dann kaufe dir doch mal 2 süße Krapfen mit Zuckerglasur auf leeren Magen und versuche in 20 Minuten eine mathematische Problemstellung zu lösen. Und du wirst sehen, was ein Zuckerblues bedeutet, ein Gehirnnebel. Also lass die Finger von einfachen Kohlenhydraten, wenn du klar denken willst. Ernähre dich gesund, keine Zwischenmahlzeiten, Mäßigkeit, nicht überessen, denn mit vollem Magen kannst du ja auch nicht denken, das glaube ich, wissen wir alle. Ich habe das übrigens für mich so entschieden, am Sabbatmorgen esse ich immer nie was. Das ist für mich irgendwie ein Ritus, den ich gerne mache, weil ich klar denken will in der Gemeinde und nicht einschlafen möchte. Gut, dann Ordnung führt zu klarem Denken. Es ist selten, dass eine Person bei Unordnung besser arbeiten kann. Ich kenne das ja, ne? Der Schreibtisch ist chaotisch voll. Und ein aufgeräumter Arbeitsplatz beseitigt ablenkende Gedanken wie, wo habe ich denn das hingelegt? Naja, und gesunder Schlaf. Schlafbedarf variiert von Mensch zu Mensch. Sie schreiben zwischen 5 und 8 Stunden eines Erwachsenen. Und egal, ob du so lang oder wie lang du schläfst, wichtig ist die Qualität des Schlafes. Also schlafen nicht einschreiben Sie vor dem Fernseher oder irgendwo auf der Couch, sondern gehe zu einer geregelten Zeit ins Bett und stehe zu einer festgelegten Zeit wieder auf. Habe ein System. So kann sich dein Gehirn auch richtig erholen. Dann schreiben Sie noch, beseitige Stressfaktoren. Achte genau auf dein beschäftigtes Gehirn. Lese deine Gedanken, vielleicht stört dich unterbewusst das Wissen um einen Anruf, den du machen musst. Ja, ich muss noch einen Anruf machen. Finde diese Stressfaktoren und unternehme etwas, um sie loszuwerden. Mache zum Beispiel diesen Anruf oder schreibe ihn dir auf eine Liste und dein Gehirn wird vorläufig von ihm ablassen und entspannt und kann sich anderen Dingen widmen. Dann schreiben sie, trinke kein Alkohol, keine Drogen. Toll. Ohne Alkohol bist du auf jeden Fall bedeutend leistungsfähiger. Führe einen gesunden Lebensstil. Das schreiben sie. Ich denke, ich lese Ellen White. Triff Entscheidungen schneller. Sie sagen, nichts steht klarem Denken mehr im Wege als ein Dutzend ungetroffener Entscheidungen. Also wenn du ständig was vor dir herschiebst, das belastet natürlich. Ja? Triff die Entscheidung. Habe ich mein Leben Christus übergeben? Triff sie irgendwann, aber triff sie. Will ich Gott ehren von Sabbat und von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang? Triff sie. Und dann natürlich befriedige deine einfachen körperlichen Bedürfnisse. Das ist klar, wenn du hungrig bist oder wenn du durstig bist, dann sollte man auch hier sich abhelfen. Also viele praktische Tipps, die wir als Christen nur unterstützen können. Und als siebenten Tagesadventisten kennen wir ja die acht Ärzte im New Start-Programm, nicht wahr? Frische Luft und Bewegung und so weiter. All das ist ja das, was uns auch lernt oder hilft, gesund zu denken. Frömmigkeit und gesundes Denken hat etwas also mit den Gesundheitsgesetzen zu tun. Und es ist wichtig, dass ich das verstehe und lebe. Gut. Zweitens. Richtiges Denken kommt nur von Gott. Ellen White schreibt in dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit folgende bemerkenswertes Zitat, Seite 416. Und zwar schreibt sie in der Überschrift, ein ständiger Kampf gegen unreine Gedanken. Sie schreibt, wer Christus ähnlich werden möchte, muss einen ständigen Kampf gegen unreine Gedanken führen. Nur so kann er dem Verderben der Welt entgehen. Die Seele muss sich ernsthaft gegen die unreinen Gedanken des Geistes wehren. Man muss sich bewusst gegen die Sünde entscheiden und darf der Versuchung zu schlechten Gedanken und Taten nicht nachgeben. Durch den Glauben an Christus kann die Seele rein bleiben, heißt es hier, weil er uns davor bewahrt, in Sünde zu fallen. Wir sollen die Schrift studieren und nüchtern über die Dinge nachdenken, die für unsere Erlösung nötig sind. Und jeder von uns ist doch täglich unter Beschuss von irgendwelchen Werbungen und Gedanken und Versuchungen. Und schlechte Gedanken kommen, auch wenn du ein Christ bist, oder? Oder hat jemand hier, kann er sagen, ich habe noch nie schlechte Gedanken, oder jetzt nicht mehr schlechte Gedanken? Jeder von uns ist in der Gefahr. Und die Frage ist, was machst du damit? Stehst du unter einer geistlichen Macht, der Heilige Geist in dir? Oder denkst du, ich weiß es schon besser und ich denke einfach, wie ich meine, so wie Kain, so wie Saul und so wie Judas und so wie andere. Es gibt auch diese schöne Geschichte in Lukas 18, 9 bis 13 über zwei unterschiedliche Denker. Lesen wir es mal. Lukas 18, und dort die Verse 9 bis 13. Ihr kennt das Gleichnis unter einem anderen Namen. Aber man kann es auch unter, also ihr kennt es unter Betern, zwei unterschiedliche Beter, aber man kann es auch unter zwei unterschiedlichen Denkern sehen. Lesen wir es mal. Er sagte aber auch, also Lukas 18, 9, Abvers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Also zwei verschiedene Denkweisen. Der eine ist religiös, stolz, selbstgerecht, meint er schon sehr gut und vergleicht sich immer mit wem? Mit dem anderen. Ich bin ja nicht so wie der und auch schon gar nicht wie dieser Zöllner hier. Ich bin besser. Petrus war auch so einer, ne? Der hat sich auch gern verglichen. Ich dachte, er ist auch schon ziemlich weit. Aber dann hatte er schreckliche Niederlagen erlebt. Und der andere Beter oder Denker vergleicht sich mit wem? Mit Gott. Sagt, lieber Gott, du siehst mich, du siehst mein Elend, du weißt, wer ich bin, bitte helf mir. Und die Frage ist auch, warum bin ich hier in der Gemeinde? Warum bin ich heute gekommen, um Menschen zu treffen, oder um Gott zu begegnen und zu sagen, lieber Gott, was hast du mir heute zu sagen? Also richtiges Denken ist so wichtig, ihr Lieben. Es gibt 6 Dinge, die der Herr hasst. Kennt ihr die 6 oder 7 Dinge, die der Herr hasst? Auch die stehen in dem schlauen Buch Sprüche. Sprüche 6, 16 bis 19. Sprüche 6, 16 bis 19. Und da heißt es, diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Das hat viel mit unserem Denken zu tun, nicht wahr? Habt ihr euch schon mal erwischt, schlecht über deinen Bruder oder deine Schwester oder über irgendjemanden zu denken? Sagen wir mal, dein Bruder handelt anders wie du und du denkst, pff, der spinnt, schau mal, was der macht. Der ist ja nicht ganz, oder? Oder wie kann der das machen? Der ist ja sündig. Gott weiß also, dass wir sehr schnell abgleiten in irriges Denken und verurteilen die Menschen. Jetzt, wie kann ich schlechte Gedanken überwinden? Das Körperliche hatten wir. Da müssen wir darauf achten. Aber wie kann ich schlechte Gedanken überwinden? Die kommen auch uns als Christen, denn Satan kann dir schlechte Gedanken eingeben. Du brauchst sie nicht pflegen, aber sie kommen. Ich möchte euch ein paar Punkte mitgeben, was die Schrift zum richtigen Denken sagt. Erstens, verbanne schlechte Gedanken, indem du Zwiesprache mit Gott hältst. Philipper 4,8. Verbanne schlechte Gedanken, indem du Zwiesprache mit Gott hältst. Philipper 4,8. Ihr kennt sicher den Text. Da sollte unser Denken hin. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also, denk an Gott und seine Barmherzigkeit, denk an positive Dinge, an seine Liebe, lebe in der gedanklichen Atmosphäre des Himmels. Die Gewissheit, von Gott angenommen zu sein, fördert doch auch unsere Gesundheit und unser Denken. Sie stärkt die Seele gegen Zweifel und schlechte Gedanken. Sei dir einfach bewusst, dass du ein Kind Gottes bist und dass wir eine wunderbare Zukunft hier und auf der neuen Erde mit Gott haben. Das ist also eine Grundvoraussetzung. Zweitens, bete für die betreffende Person. Lukas 6,28. Bete für die betreffende Person. Lukas 6,28. Ist übrigens überschrieben über liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Also es ist ja nicht einfach für den zu beten, der dich beleidigt, der vielleicht, mit dem du Probleme hast. Bete für diese Person. Für wen betet der Herr Jesus, als er kurz vor seinem Tod war? Genau. Für die, die ihn gekreuzigt haben, beziehungsweise auch für seine Jünger und die ihn auch verraten haben. Er betete für sie und sagte, bitte Herr, sei du mit ihnen. Also sei ein Fürsprecher und nicht ein Verurteiler. Zieh mal gedanklich die Mokassins, wie die Indianer sagen, des anderen mal an. Und versetz dich mal in seine Lage. Bete für ihn. Drittens, frage Gott, ob du nicht selbst ein Teil des Problems bist. Psalm 139,23. Psalm 139, Verse 23 und 24. Und der Psalmist sagt, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Herr, erforsche mein Herz, Vielleicht bin ich das Problem, dass es Stress gibt zwischen zwei Menschen. Viertens, bete zu Gott, dass er in deinem Herzen zuerst arbeitet, wie auch am Herz des anderen, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. 1. Thessalonicher 5, 25, da bittet der Paulus die Brüder und er sagt, Brüder, betet für uns. Bete, bete für den anderen, bete für mich. Also bete auch für dich, dass er dein Herz verändert, deine Gesinnung reinigt, die bösen Gedanken wegnimmt. Und glaubt mir, die Leute, die in der Verantwortung stehen, sind vielleicht noch gefährdeter als die, die nicht in der Verantwortung stehen. Also betet füreinander. Bete für dich, dass er dein Herz zuerst verändert. Fünftens, denke darüber mal nach, welche Segnungen du durch diese andere Person erhalten hast. Schwer, ne? Wenn man mit jemandem gerade Streit hat. Ja, welchen Segen habe ich denn durch ihn? Ellenwald schreibt, pflegt die Gewohnheit, Gutes von anderen zu sprechen. Verweilt bei den guten Eigenschaften derer, mit denen ihr Umgang pflegt. Und seht so wenig als möglich von ihren Fehlern und Mängeln. Wenn ihr versucht werdet, darüber zu klagen, was jemand gesagt oder getan hat, so lobt irgendetwas in dem Leben oder Charakter dieser Person. Und wie ist unser System der Medien und der Presse aufgebaut? Da ist ein schwarzer Punkt. Boom, schau mal, was der Sünder tut, schau mal, was der macht. Und es wird nur geredet über andere. Und je größer die Skandale, desto besser, denn umso mehr verkauft man die Zeitungen oder die was auch immer. Aber was wäre, angenommen, ich finde nichts Gutes am nächsten. Sagen wir mal, ich habe ein Problem, ich finde nichts Gutes. Kann ja auch sowas geben. Was mache ich dann? Kein Kommentar. Der Josef hat eine interessante Antwort gegeben auf diese Frage. 1. Mose 50, 20. 1. Mose, Kapitel 50, Vers 20. Und ihr wisst ja, Josef hatte ja viel Enttäuschung durch seine Familie erlebt. Und er war frustriert und es hat ihm wehgetan, wie sie waren. Und dann sagt er im Vers 20, ihr gedachtet mir zwar böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, nämlich um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Also auch das kann passieren, dass Gott einen höheren Plan hat und diese ganze Krise kommt durch einen höheren Plan. So konnte es Josef zumindest annehmen für sich. So enttäuscht war er von seinen Brüdern, aber er sagte, Gott gedachte es anders zu tun, damit dieses Volk am Leben erhalten werden kann. Und manches, was als Krise beginnt, ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, aber bei mir war es schon so, ist oft ein Segen herausgekommen. Den größten Gewinn habe ich nicht auf Partys und auf guten Essensversammlungen gehabt, sondern in Krisenzeiten und in Notzeiten, da habe ich am meisten gelernt. Und da wurde mein Denken wieder geklärt. Gut, sechstens. Bitte Gott, dass er seine Liebe dir schenkt für den anderen Menschen. Matthäus 5, 44 hatten wir ja Ähnliches in Lukas. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, also die Feindesliebe. Aus My Life Today kommt auch dieses bemerkenswerte Zitat. Da heißt es, ernste Arbeiter haben keine Zeit, bei den Fehlern anderer zu verweilen. Wir können doch nicht von den Schalen der Fehler oder Mängel anderer leben. Verleumdung ist ein zweifacher Fluch, der schwerer auf den Sprecher als auf den Hörer zurückfällt. Wer den Samen der Uneinigkeit und des Streites aussät, erntet in seiner eigenen Seele die tödliche Frucht selbst. Das Ausschauen nach dem Bösen im anderen entwickelt gerade das Böse in dem, der danach ausschaut. Das ist eine große Warnung. Wenn wir bei den Fehlern anderer verweilen, werden wir in dasselbe Bild verwandelt werden. Klar, was du anschaust, was du denkst, so wirst du selber werden. Siebtens, fange unverzüglich an, um sich die Bedürfnisse des anderen zu kümmern. Römer 12, 21 sagt doch, gibt uns diesen Rat, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Als meine Mutter mit ihrem Mann und zwei Kindern, ich war noch nicht auf der Welt, oder war ich schon, ich weiß es gar nicht mehr, in ein Haus zog, in Karlsbad. Und diese Nachbarn, die lieben Nachbarn, erfuhren, dass wir Adventisten sind, oder dass meine Mutti Adventistin ist, so muss ich sagen, mein Vater war es ja nie. Dann haben sie alles Mögliche getan, um sie schlecht zu machen. Und die Wäsche hing dann immer am Dachboden, meine Mutter hing sie hin, und am nächsten Tag war die Wäsche unten auf dem dreckigen Boden. Und das passierte ein paar Mal. Tja, was machst du dann? Was geht in deinem Kopf vor? Böse Nachbarn, was mache ich mit denen? Oder meine Mutti machte Folgendes, sie kaufte einen Blumenstrauß, ging, klopfte an die Tür und hat den Blumenstrauß der Nachbarin gebracht und die war platt. Einfach platt. Und seitdem war die Wäsche immer oben. Tja, überwinde das Böse mit Gutem. Schwer, aber Christi Liebe in uns kann das machen. Achter Punkt, sei dankbar. Sei dankbar. 1. Thessalonicher 5,18, ne, heißt es, seid in allem dankbar. Da heißt es nicht nur, seid immer, wenn es euch gut geht, dankbar, aber wenn es euch schlecht geht, dann bitte nicht. Nein, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Undankbarkeit hat oft schon Sünden hervorgebracht, die nicht hätten sein müssen. Israel murrte auf dem Weg ins Kanaan und sagte, mir gefällt die Speise nicht mehr, ich möchte anders essen. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Zum Meckern haben wir alle viel Möglichkeiten. Aber es heißt, ihr seid dankbar. Ennewald schreibt dazu auch, pflegt die Dankbarkeit. Dankt Gott für seine wunderbare Liebe, dass er Christus gab, um für uns zu sterben. Es lohnt sich niemals, über unsere Kümmernisse nachzudenken. Nochmal, es lohnt sich niemals, über unsere Kümmernisse nachzudenken. Gott fordert uns auf, an seine Barmherzigkeit und unermessliche Liebe zu denken, damit wir mit Dank erfüllt werden. Wir leben hier nicht im Paradies, nicht wahr? Wir leben auf der Kampfzone Erde. Aber Gott segnet uns ja bereits hier. Und wir dürfen das nicht perfekte Leben meines Nachbarn und Freundes und Schwester und Bruder auch akzeptieren. Aber wir können trotzdem dankbar dafür sein, dass wir ihn haben. Es gibt viele Gründe, dankbar zu sein. Nicht wahr? Schauen wir auf das volle Glas oder auf das, naja, da fehlt ja noch 20%. Also muss ich darüber mal reden jetzt. Und neuntens, der letzte Punkt. Wenn möglich, versöhne dich, sobald du kannst. Matthäus 18, 15, ihr kennt die Texte. Ja, wir können es ja gerne nochmal zusammen lesen, damit wir nicht vergessen. Denn in der Wiederholung wird man gestärkt, nicht wahr? Matthäus 18, 15, das zitieren wir oft gerne, wenn es darum geht, wenn man Streit hat. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht vor allen anderen. Mach ihn schlecht vor allen anderen und sprich schlecht über ihn. Und dann, wenn er es erfährt, naja, dann sag es ihm endlich auch. Steht nicht so da, ne? Also, sprechen wir doch bitte direkt zuerst mit ihm oder mit ihr. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber dich nicht, dann nimm ein oder zwei Zeugen mit dir. Und wenn er dich dann nicht hört, dann nimm die Gemeinde und so weiter und so fort. Also auch hier haben wir einen klaren Weg. Gut, also das war jetzt der Gedanke, wir müssen unser, der zweite Punkt, wir müssen unser Denken Gott unterstellen. Und wir müssen einige Dinge festhalten und einhalten, damit wir nicht böse Gedanken frönen und weiter pflegen, sondern damit wir wirklich auch positiv und gütig sind in unserem Leben und ein richtiges Denken haben. Und der dritte Hauptpunkt, also der erste war der Körper, dass der gut gehalten werden muss, damit wir klar denken, das fördert gutes Denken. Der zweite Punkt war, wir müssen uns unter Gott unterstellen, und sein Wort. Und diese Punkte habe ich euch gegeben, damit wir wissen, dass wir richtig denken müssen. Und der dritte Punkt heißt, richtiges Denken ist Selbstbeherrschung. Auch hier ein Zitat, wir müssen uns stets der veredelnden Macht reiner Gedanken bewusst sein. Die einzige Sicherheit für jede Seele ist richtiges Denken. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Die Macht der Selbstbeherrschung wird durch Übung gestärkt. Was zuerst schwer erscheint, wird durch beständige Wiederholung leicht und richtige Gedanken und Handlungen werden zur Gewohnheit. Wenn wir wollen, können wir uns von allem abwenden, was niedrig und untergeordnet ist und uns zu einem höheren Standpunkt erheben. Wir können von Menschen geachtet und von Gott geliebt sein. Also trainiere deinen Geist, das Richtige zu tun und auch so zu denken nach Gottes Art und in seiner Weisheit. Denn manchmal kommen ja die bösen Gedanken, dann kannst du doch gleich sagen, nein, ich will nicht so denken. Wehre die bösen Gedanken ab. Selbstbeherrschung ist wichtig. Nur wer weiß, was richtig und falsch ist, kann auch richtig denken. Erlaube nicht, dass die schlechten Gedanken dein Leben regieren. Wir kennen das Zitat von Luther, ne? Mit den Vögeln und so weiter, die auf dem Kopf nisten können. Also erlaube es nicht. Oder was ist, wenn du schlechte Laune hast und nicht einfach gut drauf bist? Schlecht aufgestanden heute Morgen. Müssen die anderen jetzt dafür leiden, weil du schlecht aufgestanden bist? Also trainiere deinen Geist, das Richtige zu denken. Erlaube nicht, dass schlechte Gedanken in dir Wurzeln fassen und immer weitergehen und dann es zu schlimmen Dingen kommt. Oder bist du schnell beleidigt? Der Bruder hat mich nicht richtig angeschaut, er hat mich nicht begrüßt, er hat den anderen bevorteilt und so. Kennt ihr das? Ja. Also bitte, das muss man in sich in Schranken weisen. Man muss sich selbst in Schranken weisen können. Wer es nicht kann, der hat ein Problem. Lebe in der Atmosphäre Gottes, indem du dich mit den göttlichen Gedanken, mit seiner Großzügigkeit und Liebe beschäftigst und indem du ihn anschaust, wirst du ihm ähnlich werden. Lebe nicht aus Zeitungen und aus dem Internet oder aus den anderen Medien. Pass auf dich auf. Halte eine gesunde Distanz zur Denkweise in der Welt. Meide böse Filme, schlechte, aggressive Musik, schlechte Umgebung und Freunde, die nicht gut sind. All das beeinflusst dein Denken und wird sich auf dich auswirken. Deine Software hier oben muss von Gott geleitet sein. Und das beste Antivirusprogramm ist das hier. Frage dich, und das ist oft eine Frage, die mir meine Mutter beigebracht hat, würde der Herr Jesus das jetzt auch tun? So eine einfache, aber so kluge Frage. Würde der Herr Jesus das auch tun? Die Menschen, die einmal mit Christus im Himmel sein werden, sind die Menschen, die ihre Gedanken auf den Himmel und auf die Ehre Gottes gerichtet haben und nicht auf sich selbst. Es sind die Überwinder. Ja, was überwinden sie denn? Das da. Das kranke Denken, das von Natur aus sündige Menschen, von aus sündige Natur, die wir haben, das sündige Denken, das überwinden sie vor allem auch. Und natürlich überwinden sie auch die Prüfungen und all das andere, aber zuerst müssen wir bei uns anfangen und dazu gehört Selbstbeherrschung. Wenn wir aber auf Jesus schauen, von seiner Liebe und Vollkommenheit des Charakters reden, so werden wir in sein Bild verwandelt, schreibt Schwester White. Durch Betrachtung des erhabenen Ideals, welches er uns vorgesetzt hat, werden wir in eine reine und heilige Atmosphäre erhoben, in die Gegenwart Gottes selbst. Und wenn wir dort verbleiben, so geht ein Licht von uns aus, welches alle erleuchtet, die mit uns verbunden sind. Wenn man als Architekt zu den Bauherren kommt und dann schaue ich mir ja manchmal die Möbel an und die Einrichtung an und ich gehe manchmal in die Kinderzimmer und sehe natürlich in den Kinderzimmern Poster. Sehr oft so, nicht wahr? Poster von was? Von irgendeinem Idol, sogenannten Idol. Und die Idole hängen an der Wand und ich schaue den Jugendlichen an und der sieht genauso aus wie der da auf der Leinwand. Ja. Und sie ahmen im Prinzip ihm nach. im Reden, in der Denkweise, in allem. Wir Christen, ahmen wir auch Christus nach? Ist er auch unser Idol? Er ist auch unser Vorbild im richtigen Denken und Handeln. Und wie mache ich das, wenn ich in einer Welt bin, wie wir sie gerade haben, voller Schmutz und Dreck? Wie macht er es an Daniel in Babylon? Wie macht er es an Josef in Ägypten? Um nur zwei zu nennen, die in einer kontaminierten Welt lebten und es geschafft haben, doch rein zu bleiben. Es ist nicht immer einfach. Wir mögen mal fallen, ja, dann bist du mal gefallen. Der Gerechte fällt siebenmal, heißt es, aber er steht wieder auf. Wir können mal sündigen, weil wir uns nicht selbst beherrscht haben oder weil wir fortgerissen worden sind von einer Sünde, was auch immer. Aber beim Herrn gibt es ja Vergebung. Dann lass dich vergeben und geh einfach weiter. Feste Prinzipien und richtiges Denken haben Lebensbeispiele geformt und somit Tausenden Mut und Hoffnung gegeben, ein gottgewolltes, sinnvolles Leben zu führen. Hat jemand schon was von Franklin Roosevelt gehört? Präsident der USA. Der 32. habe ich mir aufgeschrieben hier. Hat jemand was schon von seiner Frau gehört? Du hast schon mal von seiner Frau gehört. Ist ja interessant. Sie sagte nämlich einmal ein sehr weises Wort. Ich sage es zuerst in Englisch, weil es so schön klingt. Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Zu Deutsch. Menschen mit großem Geist, mit einem großartigen Geist, sprechen über Visionen, über Pläne und so weiter. Menschen mit durchschnittlichem Geist sprechen über Ereignisse. Hast du gesehen, was da passiert ist? Ja. Und Kleingeister sprechen über andere. Toll, ein tolles Wort, ich mag das. Mögen wir in unserer Gemeinde Visionen haben, doch für diese Stadt, Neumarkt, für dieses Land, Bayern, für diese ganze Welt. Mögen unser Denken zuerst Gott unterstellt sein, in allem, was wir tun, ob es in der Gemeinde ist, in der Geschäftswelt ist, wo auch immer. Ihr kennt sicher den bekannten Text in Sprüche 3, 5 und 6. Genau, Otto, genau. Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Denken, gesundes Denken kann nur von Gott kommen. Das heißt hier, verlass dich nicht mehr auf deinen Verstand. Verlass dich auf das Wort Gottes, verlass dich auf ihn. Hirnforscher sagen, dass wir nur einen Teil unseres Gehirnes nutzen. Und wisst ihr was? Auf der neuen Erde, wenn Jesus nach seinen Worten in Offenbarung 21 wiederkommt und die neue Erde schafft und alles, was schreibt Geist der Weissagung? Wir werden dort unsere geistigen Kapazitäten erweitern. Wir werden neue Forschungen machen. Wir werden Dinge entdecken, die für uns ein Geheimnis bisher waren. Wir werden Unternehmungen durchführen können, die unglaublich sind. Da ist die jetzige Wissenschaft ein Kinderspiel dagegen. Wir werden die erhabensten Wunschträume realisieren können. Die höchsten Ziele können erreicht werden, weil wir dann mit Gott zusammen sein werden und unser Denken wird großartig erweitert werden. Die Furcht des Herrn ist die Grundlage für ein erfolgreiches Leben. Glaube die Wahrheit, denn die Wahrheit führt dich zum richtigen Denken. Die Wahrheit, die der Herr Jesus im Worte Gottes hat. Studiere sie, lebe sie und Gott segne euch, indem wir ein gutes Denken behalten. Amen. Unser wunderbarer Heiland, du bist uns ein Vorbild im richtigen Denken. Habe Dank, dass du unser Denken wieder ausrichten möchtest. Helf uns, dass wir auf dich schauen, Herr. Dass wir nicht nur auf unseren Verstand vertrauen, sondern vor allem auf dein Wort Gottes und auf die Führung des Heiligen Geistes im Alltag, im Glaubensleben und in allen Dingen unseres Lebens. Helf uns, deine Kinder zu sein und ein Licht zu sein für diese Stadt und für diese Welt. darin auch und hab Dank dafür. Amen.